Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus. Ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes. Kriminalstatistik 2022, eine Bankrotterklärung. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Kriminalstatistik 2022 ist gestern vorgestellt worden von unserer glorreichen deutschen Innenministerin Frau Faeser. Und es ist eine totale Bankrotterklärung. Zum einen natürlich an sie in ihrer ureigensten Funktion, aber auch an dieses gesamte Land und an alle Männer in diesem Land. Ich spreche darüber jetzt in diesem Podcast bereits seit Anfang 2018. Ich habe vor den Konsequenzen immer wieder gewarnt. Ich warne immer weiter davor. Es hat natürlich in den letzten Jahren weiter zugenommen. Die Entmännlichung unserer Gesellschaft, daraus resultierend auch diese ganze woke Cancel Culture Scheiße, dieser ganze Gender Mist, dieser ganze toxische Feminismus und Männer, die vorher schon zum allergrößten Teil einfach kleine weinerliche Pussys waren, trauen sich jetzt gar nicht mehr den Mund aufzumachen, werden dominiert, werden auch überwiegend von ihren Frauen dominiert. Und hey, ich kann das gut verstehen, dass eure Frauen euch dominieren, denn ihr selber seid nicht in der Lage, wirklich das zu tun, was ein Mann tun sollte, nämlich Stabilität und Vertrauen in der eigenen Beziehung zu erzeugen. Und das gilt für Minimum 85-90% der Männer in diesem Land. Warum hat das was mit der Kriminalstatistik zu tun? Naja, wir sehen einfach eine Zunahme in allen Gebieten, eine empfindliche Zunahme, ganz besonders in bestimmten Gebieten. Ich komme gleich nur drauf. Und nein, keine Sorge, ich haue euch jetzt nicht alle Zahlen hier klein, klein um die Ohren. Es geht mir nur so um 2-3 Punkte. Und an der Stelle möchte ich einfach ganz kurz so einen kleinen Abstecher machen zu den Entwicklungen der vergangenen Tage. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange das her ist, aber ihr habt es wahrscheinlich alle mitbekommen. Hier in Hamburg. Genau, das war am letzten Wochenende. Hier in Hamburg waren mal wieder Klimakleber unterwegs, haben sich auf den Elbbrücken festgeklebt. Und dann hatte ein LKW-Fahrer keinen Bock mehr, hat einen von diesen, in Anführungszeichen, Aktivisten, ich nenne sie Terroristen, da bleiben wir auch dabei, einen von diesen Klimaterroristen von der Straße gezogen und dann hat er ihn getreten. Das hat mich überhaupt nicht überrascht, denn ich habe vor Wochen bereits, ich glaube sogar vor Monaten bereits, als es anfing mit dieser Klimakleberscheiße, habe ich schon darauf hingewiesen, dass es genau dazu kommen wird. Und mich wundert es ein bisschen, mich erstaunt es fast, dass es bisher so moderat geblieben ist. Und da sieht man einfach einen Aspekt, auf den ich jetzt im Weiteren hinaus will. Nämlich, dass die Deutschen es so gewöhnt sind, sich alles gefallen zu lassen, dass sie nicht mehr in der Lage sind, selber zu agieren, wenn einfach Unrecht passiert. So, und um das hier ganz klar zu sagen, ich will euch jetzt nicht auffordern, Klimakleber zu klatschen. Ja? Ich fordere nicht zur Gewalt gegen Klimakleber auf. Aber was ja auch jetzt relativ neu ist, ist, dass eben Autofahrer anfangen, die Leute von der Straße zu räumen. Ja? Ohne Boxen, ohne Treten. Einfach nur an den Klamotten packen, wegziehen. Die wehren sich ja auch nicht. Von daher ist das relativ problemlos, so als würdest du einen Sack Kartoffeln von der Straße ziehen. Und das Ganze ist ja juristisch auch sehr klar. Ja, also da gibt es ganz deutlich Expertenmeinungen dazu von juristischen Hochschulen, die dort Lehrstühle haben, die also sehr genau wissen, wie Recht funktioniert. Und es gibt auch die ersten Gerichtsurteile. Und es ist ganz einfach so, wenn die Typen sich da auf die Straße kleben und andere dadurch nötigen, die jetzt zum Beispiel wirklich ein dringendes Appointment haben, dringend einen Arzttermin haben, dringend ein Kind irgendwo abholen muss, was sonst möglicherweise, ich meine, da denken diese Schwanzlutscher wirklich nicht drüber nach, dass möglicherweise Kinder irgendwo rumstehen, die abgeholt werden sollen und sind jetzt da Mutterseelen alleine und sind halt den typischen Gefahren unserer Gesellschaft ausgeliefert. Und da kommt der erste Querverweis auf die Kriminalstatistik. Das ist denen alles scheißegal. Die nehmen es in Kauf, dass Leib und Leben gefährdet wird. Ihr habt das mitgekriegt, vor ein paar Monaten ist eine Frau gestorben, weil der Notarzt nicht durchkam. Und alles, was man danach gequatscht hat, die hätte das sowieso nicht überlebt, ist kompletter Bullshit. Das weiß nämlich gar keiner. Das haben irgendwelche Fuzzis behauptet, die nicht mal dabei gewesen sind. Ja, an diesem Unfallort. Also hier ist ganz klar ein erster Mord geschehen, denn das ist eine Tötung aus niederen Beweggründen. Und die haben diese Klimaterroristen nun mal. Wir wissen gar nicht, wie viele Patienten schweren Schaden genommen haben oder möglicherweise sogar zu Hause gestorben sind, weil Notarzt oder Rettungskräfte nicht durchgekommen sind. Da wird ja nicht drüber geredet, es wird nicht dokumentiert. Und nachdem ich sehr viel Erfahrung in der Intensiv- und Notfallmedizin habe, über anderthalb Jahrzehnte, bin ich mir sehr sicher, dass da so einiges passiert ist, was diese Menschen zu verantworten haben. So, das heißt, in dem Fall ist es eine empfindliche Nötigung, ja, es ist eine Straftat und es gibt in Deutschen diesen wunderbaren Jedermann-Paragraph. Das ist, glaube ich, der 242 BGB, aber nagelt mich nicht drauf fest, es ist lange her. Ich habe früher davon gelebt in meinem Sicherheitsgewerbe. Und der Jedermann-Paragraph besagt nämlich, dass jeder deutsche Bürger jemanden, den er bei Begehen einer Straftat antrifft, festhalten darf, also davon abhalten darf erstmal, ihn daran hindern darf, zweitens ihn festhalten darf, bis seine Identität festgestellt ist. Das heißt, wenn er entweder den Ausweis hat oder die Polizei dabei, um die Identität festzustellen. Und um das durchzusetzen, darfst du auch unmittelbaren Zwang anwenden, das heißt körperliche Gewalt, bis hin zur Fesselung, bis hin zur Immobilisierung. Und diese Mittel müssen angemessen sein. So, hier bei diesen Straftaten, die diese Klimaterroristen begehen, ist außerdem noch Nothilfe und Notwehr applikabel. So, das heißt, es gibt eine ganz klare Rechtsgrundlage. Also das ist jetzt nicht einfach bloß so persönliches Gerechtigkeitsempfinden, was leider oft besser ist als die Juristerei, aber spielt ja keine Rolle an der Stelle, sondern ist einfach mal Fakt. Und trotzdem haben die Deutschen sich das monatelang jetzt angeguckt, waren zwar entrüstet, und das ist genau das Ding, entrüstet sein hilft da keinem was und haben nichts gemacht. Wir lassen uns einfach alles gefallen. Weil, und das ist nämlich das, was mich so ankotzt an den deutschen Männern. Die haben so furchtbare Angst vor Konsequenzen. Und das ist auch das, was du bei über 95% der deutschen Unternehmer findest. Die haben so viel Angst. Die haben so Angst vor den Konsequenzen. Die haben Angst, dass die Mitarbeiter sie komisch angucken könnten, wenn sie es auf einmal anfangen, Dinge richtig zu machen. Die haben Angst, dass irgendjemand nicht einverstanden sein könnte, wenn sie Entscheidungen treffen. Die haben Angst, dass irgendwas nicht funktionieren könnte. Es werden Dinge nicht funktionieren. Nur aus Fehlern lernt man, nicht wahr? Das ist nun mal das Game. Und wenn du nicht bereit bist, Fehler zu machen, dann kannst du halt auch nicht wachsen. Und oh, Überraschung, die allermeisten deutschen Unternehmen wachsen ja auch nicht wirklich. Ne? So. Also es ist alles so von dieser Furcht vor Konsequenzen geprägt. Und diese Pussifizierung geht so tief, dass selbst die Furcht vor Anstrengung im sportlichen Bereich riesig ist. Die Leute haben Angst davor, sich mal anzustrengen. Die haben sofort Angst, ihnen könnte irgendwas passieren. Die haben sofort Angst, sie könnten sich überlasten. Haben sofort Angst, sie könnten sich was am Knie holen oder am Rücken oder sonst irgendwas. Oder sie könnten sich eine Verkühlung holen. Und da hat's gezogen und nee. Und ja, dann ging's mir nicht so gut danach. Und das war, glaube ich, zu viel. Und ich muss da viel langsamer machen. Nee, ihr müsst alle viel mehr machen. Ihr müsst alle viel härter trainieren. Ihr solltet wirklich mal trainieren, bis ihr kotzt oder fast in Ohnmacht fallt, damit ihr überhaupt wisst, wie sich das anfühlt, wenn man Grenzen verschiebt. Das ist mein voller Ernst, das gehört dazu. Das ist nun mal das, was die erfolgreichsten Menschen auf dieser Welt auf die eine oder andere Art und Weise tun. Deswegen sind die so erfolgreich. Die sind bereit, diese Grenzen zu überschreiten. Der deutsche Mann generell nicht, der deutsche Unternehmer auch nicht. Faul, fett, bequem, das ist es. Wenn die Geschäfte gut laufen, wird es eher noch schlimmer, weil jetzt gibt es ja gar keinen Grund mehr, noch irgendwas zu machen. Ja. Ich hatte nicht wenig Patienten, die jede Menge Kohle hatten, tolle Businesses hatten, körperlich völlig im Eimer, Beziehungen völlig im Eimer. Ja, und das mit den Beziehungen, das geht so durch, das erlebe ich ja andauernd in meiner Arbeit. Praktisch alle kommen wegen Business in mein Coaching, in mein Mentoring und innerhalb von einer Stunde ist klar, eigentlich geht es um was ganz anderes. Weil zu Hause hängt die Hütte noch viel schiefer als im Unternehmen tatsächlich. Aber das ist jetzt heute nicht das Thema. Also wir haben so dieses generelle Thema in Deutschland mit mal was tun, anstatt nur zu quatschen. Wir sind das Land der Aufforderungen, der Appelle geworden. Ja? Das hörst du überall. Das hörst du von den Unternehmerverbänden, das in der Politik, die besteht ja nur aus Aufforderungen und Appellen und wir müssten mal und wir sollten mal und wir wollen dies und wir wollen jenes. Und die Unternehmerverbände zeigen immer nur mit dem Finger auf die Politik und sagen, die müssen dies, die müssen jenes und wir fordern das und man sollte mal dies. Ja, und so geht's quer durch. Alle quatschen die ganze Zeit so, oh, und da sind die Steuern zu hoch und der Behördendschungel ist zu dicht und die Gehälter sind zu hoch und wir können die Preise nicht anheben und bla 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 bla. Interessanterweise hat aber so gut wie kein Unternehmer Ahnung von Steuergestaltung. So gut wie kein Unternehmer hat seine Gesellschaftsstruktur richtig in die Form gebracht und sich da mal Gedanken drüber gemacht. Die meisten kennen nicht mal ihre Zahlen, quatschen über Geld und so weiter. Viele kennen auch die Vorschriften gar nicht wirklich, sondern die quatschen einfach nur nach, die plappern nur nach, Behördendschungel. wenn ich GOBD-konforme Dokumentation sage, dann gehen überall die Fragezeichen an. Ja? Bei dir jetzt wahrscheinlich auch. Und wenn du weißt, was es ist und es auch noch erledigt hast, herzlichen Glückwunsch, und das lasse ich einfach mal so stehen, um die Spannung ein bisschen zu halten. Wenn du keine GOBD-konforme Dokumentation hast, bist du spätestens bei der nächsten Steuerprüfung am Arsch. Das kann ich dir so sagen. Vielleicht googelst du es mal, ne? So. Also, das sind alles so, es ist alles so Gequatsche. Das ist das Land der Quatscher hier, ja. Und dazu kommt dann noch Arroganz und Ignoranz. Jeder erzählt sich, was er der tolle Watz wäre, und brauche ich alles nicht, ja. Ich habe so ein Beispiel, ganz aus jüngster Vergangenheit, ein wirklich junger Mann, noch keine 30 Jahre alt, unfassbar arrogant, glaubt, er weiß alles, er kann alles. Mittlerweile, ich habe ihm dabei geholfen, aus einer quasi Insolvenz rauszukommen, weil in die er sich gebracht hat, wegen Arroganz und Ignoranz. Jetzt hat er ein Business, das fängt langsam an, ganz gut zu laufen. Ist auch kein wahnsinnig kompliziertes Business. Verkauft eine Ware, die du seit Menschengedenken immer schon fantastisch verkaufen kannst und die Leute auch immer kaufen werden, selbst wenn sie illegal ist. Und auch das gab es schon, diese Ware war schon mal illegal in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Also da ist gar kein Problem. Ja? Da muss man sich auch nicht wirklich was drauf einbilden. Wenn du da ein bisschen den Arsch hochkriegst, ordentlich strukturiert arbeitest, und das hat er halt bei mir alles richtig gelernt, dann funktioniert das Ganze auch. So, und er hat jetzt durch ein paar aus seinem Bekanntenkreis und seine Brüder angefixt, wollte der in die USA gehen und Kokoro absolvieren. Ja, Kokoro von Sealfit. Sealfit ist eine Marke. Das ist ein Training, das ist ein Ausschnitt aus der Hell Week der Navy SEALs. Da gibt es verschiedene Formate. Da gibt es den 20X, den habe ich zweimal gemacht. Das sind 14 Stunden. Ich habe dann Events bis über 4 Tage hinaus bei anderen Anbietern gemacht. Die kennen die meisten hier in Deutschland gar nicht, spielt auch gar keine Rolle. Die waren noch um einiges härter als das, was ich da erlebt habe. Aber darum geht es auch gar nicht. Kokoro sind 50 Stunden, und das ist schon richtig im Pfund. Ja, da solltest du dich richtig, richtig gut vorbereiten. Und ich meine, für so einen jungen Mann, wenn der sich ein halbes Jahr oder fast ein Dreivierteljahr Zeit gehabt, vorbereitest, da musst du dir keine großen Sorgen machen. Ja, das wird super ätzend und das wird qualvoll werden, und du gehst weit aus deiner Komfortzone raus und weit über das hinaus, was du glaubst, leisten zu können. Aber es ist durchaus machbar, und du musst keine Angst haben, dass mal irgendwas passiert. Ja, außer du knickst um oder fällst hin und schlägst dir irgendwas auf oder so. So. Also, das sind alles Informationen, die sind im Vorfeld verfügbar. Du weißt, das sind 50 Stunden ohne Schlaf. Das ist eine gigantische Belastung. Du läufst Minimum Halbmarathon plus stundenlange Wanderungen mit Gepäck und so weiter. Ja, das ist so in diesen 14-Stunden-Events, die ich zweimal bei diesem Anbieter gemacht habe, sehr ähnlich. Die sind fast noch ein bisschen schlimmer, weil die versuchen, alles in diese 14 Stunden reinzuquetschen, wofür sie sich sonst 2 Tage Zeit lassen. Ja, nichtsdestotrotz sind 50 Stunden und nicht 14. Ja, also, ne? So, wollen wir nicht kleinreden. Also ist schon eine super harte Nummer, das zu machen. Respekt davor. Das alleine sagt noch gar nichts über einen Mann aus. Das heißt jetzt nicht, dass du für immer der erleuchtete, ultraharte Typ bist. Da gehört schon ein bisschen mehr dazu, nämlich sowas andauernd zu machen zum Beispiel. Dann kannst du demonstrieren, dass du wirklich hart bist. Deswegen habe ich 7 von solchen Events in knapp 18 Monaten damals gemacht, zwischen Ende 2016 und Mitte 2018, um einfach mal zu gucken, was da so geht. Ich habe sogar 2 Stück innerhalb von einer Woche gemacht. Das waren dann insgesamt über 5 Tage. Ja. Und das Ganze auch noch krank mit 39 Fieber, den zweiten, die 4-Tage-Geschichte. Also das war jetzt mal nicht ohne. Aber genug Eigenlob. So. Also er will da hinfahren, will diese 50 Stunden machen. Und was ist seine Vorbereitung? Seine Vorbereitung ist Shit, er macht ungefähr gar nichts. Er macht weiterhin sein bisschen Yoga und er macht weiterhin so ein bisschen Körpergewichtstraining, aber alles so ganz moderat, weil für ihn geht es ja nur darum, gesund zu bleiben bei seinem Training. Nein, darum geht es beim Training nicht nur. Beim Training geht es darum, den Charakter zu formen, eben nicht nur darum, gesund zu bleiben. Das ist auch so eine Wischiwaschi-Story. Das ist diese Arroganz da drin. So, und ich meine, das kostet dich $2,500 allein das Ticket für das Event. Ich glaube, 2,5 Cent. Und dann musst du halt rüberfliegen. Und die sind auch noch schön rechtzeitig rübergeflogen, um sich zu akklimatisieren. Den Luxus hatte ich nie. Ich bin abends aus dem Flieger geploppt und am nächsten Morgen saß ich in der Scheiße. Mit so praktisch schon keinem Schlaf, ja, wegen des Jetlags. Also das ist ein ordentliches Investment an Zeit und an Geld. So, und er fliegt also mit 0 Vorbereitung darüber, allein in seiner grenzenlosen Arroganz und dieser völligen Ignoranz, nämlich, dass ein ganz anderes Pensum erforderlich ist. Und einer seiner Brüder, der mitgeflogen ist, und auch jemand anders, die haben halt jeden Tag mindestens 4 Stunden Vollgas gegeben. Also er hat das direkt vor der Nase gehabt, was man offensichtlich dafür tun sollte. Hat er nicht gemacht. Dementsprechend ist er nach ein paar Stunden rausgeflogen. Das nennt man einen sogenannten Performance Drop. Ja, er hat schon den einfachen Physical Standard Test nicht gepackt. Das ist noch kein harter Drop. Und dann bei der nächsten Prüfung, das ist ein Murph, war es dann halt vorbei. Ja? Und das war zu erwarten. So. Also das passiert, wenn man meint, Arroganz würde alles rocken. Arroganz rockt gar nichts. Gequatsche rockt gar nichts. Und das ist der Punkt. Du musst am Ende dann mal zeigen, was du drauf hast. Und sich dann nachher mit irgendwelchen Storys rauszureden, ja, und für mich ist halt Sport was anderes, ja, dann fahre ich zu so einem Event, ist doch alles wunderbar, was soll denn diese Scheiße? Ja, und das ist das, worauf ich hinaus will. Deutschland ist das Land der Quatscher. Hier haben alle ein Riesenmaul, jeder kann wunders was. Ich sehe enorm wenig, egal auf welchem Level. Ich sehe extrem wenig gute Väter, ich sehe extrem wenig gute Ehemänner. Und lasst euch mal von einer Sache nicht täuschen. Bloß, weil ich jetzt nicht mehr so unfassbar viele Menschen treffe, immer noch sehr viele Menschen treffe, aber nicht mehr so unfassbar viele Menschen treffen wie früher, habe ich trotzdem sehr viel Erfahrung damit. Denn ich habe mein ganzes Leben in Berufen zugebracht, in denen ich unheimlich viele Menschen kennengelernt habe. Egal, ob es das Sicherheitsbusiness war oder natürlich als Arzt. Ja, das sind ja Tausende und Abertausende von Menschen, die da an dir vorbeigehen, mit denen du zu tun hast. Und gerade im Krankenhaus kriegst du sehr viel familiäre Strukturen mit. Ja. Patient im Krankenhaus, Familie kommt zu Besuch und so weiter. Gerade Ende des Lebens, wenn es dann um das Erbe geht, dann merkst du mal so richtig schön, was eine durchschnittliche Familie wert ist, was die für Werte haben, nämlich gar keine, überhaupt keine Moral, überhaupt keine Sitte, überhaupt keinen Anstand. Und das gilt für so gut wie alle. Ja. Das ist meine persönliche Erfahrung aus, ich weiß nicht, weit über 1000 Einzelerlebnissen. Ich würde sagen, das hat schon Aussagekraft. Ja? Du siehst es, Männer sind seit Generationen keine Vorbilder mehr. Deswegen haben wir ja diese ganzen jungen, jüngeren und noch nicht ganz so alten Männer, die jetzt auch alle einfach nur Pussys sind. Wo haben sie es her von ihren Vätern? Also ein Mann sollte mal ein Vorbild sein. Und als Vorbilder taugen die wenigsten. Also wie gesagt, die haben immer eine große Klappe, die können immer wahnsinnig viel. Und das ist zu Hause auch so. Die versprechen immer 1000 Sachen und sagen dies und sagen das. Und was man dann sieht, ist halt nichts. Und dementsprechend ist halt auch das Vertrauen ihrer Partnerinnen in sie. Dementsprechend ist das Vertrauen ihrer Kinder in sie. Dementsprechend tief sind die Bindungen da. Und da braucht ihr euch am Ende nicht wundern, dass ihr mit viel Glück gelegentlich mal Sex bekommt. Weil auf sowas hat halt keine Frau Bock. Ja, also das ist ein Thema für eine eigene Episode, warum du keinen Sex kriegst. Aber das mal so ganz grob. Wenn deine Frau sich bei dir nicht sicher fühlt, dir nicht wirklich vertraut, weil du halt ständig irgendwas tust und was anderes als was du erzählst und im Zweifel gar nicht sprichst, naja, da geht nicht viel. Ja, nicht vergessen, das Gehirn ist das Sexualorgan, sonst gar nichts. Und wenn das nicht ordentlich stimuliert wird, und zwar vor dem Sex bereits, dann kommt da nicht viel. So, was hat das Ganze mit der Kriminalstatistik zu tun? Na, ist ganz einfach. Erstens, in allen Sektoren steigen die Straftaten an. Und ich will jetzt hier gar nicht auf diesen ganzen Vergleich deutsche Tätergruppe, Migrationshintergrund eingehen. Natürlich steigen die besonders bei Menschen mit Migrationshintergrund, weil wir immer mehr davon ins Land holen und weil wir die einfach ghettoisieren, weil wir sie einpferchen, ihnen überhaupt keine Möglichkeit geben, ein Teil dieser Gesellschaft zu werden. Im Gegenteil, wir machen sie abhängig, wir immobilisieren sie, wir nehmen die Identität, wir nehmen ihnen die Hoffnung. Die kommen aus anderen Kulturen, die regeln Dinge einfach auch anders. Das muss man jetzt sagen, ist gar keine Entschuldigung. So, und dann hast du da natürlich solche Effekte. Ja, also da haben wir schon auch so eine solide Verantwortung da drin und nicht nur, wen wir hier reinlassen, weil du weißt es halt im Vorfeld auch nicht immer. Na, also da möchte ich gar nicht so drauf eingehen. Was ich erschreckend finde, ist, dass gerade unter den Jugendlichen mit Migrationshintergrund die Zahl der Straftaten wirklich explodiert. Ich glaube, das waren 35% Zunahme oder so gegenüber dem Vorjahr. Fand ich schon exorbitant. Aber du merkst gerade da, ja. Die jungen Menschen spüren halt Hoffnungslosigkeit auch am allermeisten und natürlich dann die Abscheu gegen das System, das ihnen diese Hoffnungslosigkeit und diese Abhängigkeit gibt. Ne? So Thema Integration, das wissen wir schon seit 20 Jahren, dass wir da komplett versagen. Da haben weder die Parolen von Mama Merkel geholfen, hier, wir haben Platz für alle und ja, yeah, wir schaffen das, noch funktioniert das Ganze jetzt, ja. Und ich meine, die Frau Faeser geht ja noch einen Schritt weiter. Die tut ja immer so, als wäre das alles gar nicht so. Als wären gar nicht so viele Leute da und wir haben gar kein Problem, sie aufzunehmen. Und du kannst halt ein Gefäß nur so und so weit mit Wasser befüllen. Irgendwann läuft es über und das gilt für so ein Land wie hier auch. Wir können nicht einfach unbegrenzt hier Leute reinkippen unter dem Deckmäntelchen dieses schrecklichen Gutmenschentums, also Gutmenschen sind keine guten Menschen, Gutmenschen sind böse Menschen, ja, die einen Scheiß interessiert, was für andere gut ist, sondern die interessiert nur, was sie gut finden. Ne? Und gerade hier Rot-Grün machen ja einen auf, oh, wir sind so weltoffen und wir haben Platz für alle und kommen, wir nehmen euch alle an die Brust und yeah, hurra, unsere Gesellschaft wird bunter werden. Ja, wir können halt nicht ganz Afrika aufnehmen. Und das meine ich jetzt nicht irgendwie böse oder herablassen, sondern rein mathematisch. Das sind Dinge, die sind nicht möglich. Wir sollten uns vielleicht ein bisschen mehr drum kümmern, was können wir tun, damit diese Länder deutlich selbstständiger werden, damit dort die Bedingungen nicht so scheiße sind. Wie können wir dem amerikanischen Imperialismus begegnen, damit die nicht überall einfallen, dort Kriege anzetteln und die Leute dann natürlich in Scharen wegrennen. Ne? Also ich meine, gut, führt uns zu weit vom Thema weg. Was ich besonders erschreckend fand, waren gar nicht mal diese ganzen Geschichten mit Migrationshintergrund, ja, nein. Das war jetzt nicht wahnsinnig überraschend. Wir haben auch bei den Straftaten von Tätern mit deutschem Hintergrund deutliche Anstiege, also auch nicht weniger als, ja, aber ist ja nicht so, dass hier alles gut wäre. So, was ich interessant fand, Anzahl der Vergewaltigungen hat deutlich zugenommen. Und das Spannende daran war, dass die liebe Frau Faeser sofort versucht hat, das Ganze kleinzureden und zu sagen, ja, das ist ja wahrscheinlich eher Effekt dieses MeToo-Verhaltens. Ja, es werden einfach mehr gemeldet. Und ja, das kannst du an dieser Stelle natürlich nicht ausschließen. Das wäre so ein Fehler erster Ordnung. Man nennt das Beobachtungsfehler, ne, dass einfach mehr Leute melden und dann hast du auch mehr Ergebnisse. Das ist so, das haben wir bei der Corona-Geschichte so gemacht. Je mehr Leute du testest, umso mehr Fälle findest du halt, die vorher gar nicht offenbar geworden wären, die weder symptomatisch waren, noch sonst irgendwie eine Rolle gespielt hätten. Aber wir haben sie halt gemessen und dann hatten wir diese Riesenzahlen, die ja völlig ausdruckslos waren, wie wir jetzt mittlerweile wissen und was damals auch schon alle gesagt haben, auch ich. Ne? So, also das sind so Sachen, die kannst du nicht ausschließen. Tatsächlich würde ich aber ein bisschen vorsichtig sein, jetzt einfach mal zu sagen, ja, es gibt gar nicht mehr Vergewaltigungen, weil das war ja das, was im Prinzip gesagt hat, es werden nur mehr gemeldet. So, alle Straftaten steigen an. Körperliche Gewalt und so weiter, auch Messerattacken, ist man auch nicht gezielt drauf eingegangen, möchte man nicht wissen, weil es sind ja immer Einzelfälle, ne? Sind es eben nicht. Alles steigt an, nur die Vergewaltigung nicht. Das glaubt dir doch kein Mensch. Und dazu passt etwas, das hat jetzt mit der Statistik nichts zu tun, sondern das sind letztlich kriminologische Untersuchungen und Befragungen. So was nennt man, glaube ich, kriminalistische Dunkelfeldstudien. Ich glaube, so war der Begriff. So, und das ist sehr spannend und es überrascht mich überhaupt nicht. Nämlich wirklich, faktisch, 50% der Frauen fühlen sich abends nicht mehr sicher. Die möchten abends nicht mehr rausgehen, die möchten schon gar nicht irgendwo hingehen, wo nicht viel Licht und viele Leute sind. Und die möchten abends auch nicht mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Und das kann ich gerade in einer Stadt wie Hamburg hier absolut nachvollziehen. Ich möchte das auch nicht. Ich möchte auch nicht, dass meine Partnerin abends noch mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt, wenn die sich irgendwie mit Arbeitskolleginnen trifft oder sonst irgendwas unternimmt mit Freunden von ihr. Dann ist die ganz klare Vereinbarung, dass sie danach mit dem Taxi nach Hause fährt, weil ich wissen möchte, dass sie sicher nach Hause gebracht wird und nicht in irgendeine Blechbüchse stecken muss mit irgendwelchen wirren Gestalten, die ja im Laufe der Nacht immer schräger werden und dann noch hier durch diesen dunklen Stadtteil in Hamburg einen Kilometer laufen muss, an so überwiegend Sozialbau-Wohnblocks vorbei. Nicht cool. Nicht cool. Habe ich auch nicht das Gefühl, dass sie sicher ist. Also ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder ich begleite sie jedes Mal, das kann nicht die Lösung sein, oder ich sorge halt dafür, dass sie auf andere Art und Weise sicher nach Hause kommen. Das ist mein Commitment, ich bezahle das Taxi auch. Ja, weil sie ist da so eher frugal. Nee, braucht man nicht, geht schon. Doch ich finde, das braucht man. Und die paar Euros ist mir das locker wert, dass meine Partnerin sicher nach Hause kommt. So, warum fühlen sich Frauen so unsicher? So, und das ist doch der Punkt. Weil sie wissen, sie kriegen keine Unterstützung. Es hilft ihnen keiner. Wir demonstrieren das seit Jahrzehnten. Du kannst Frauen am helllichten Tage in der Münchner S-Bahn vergewaltigen. In einer vollbesetzten S-Bahn. Und so weiter und so weiter. Dafür gibt es massenhaft Beispiele. Die Frauen wissen, Männer werden ihnen nicht helfen. Und das überrascht mich überhaupt nicht, denn ich habe 88 mein Sicherheitsunternehmen gegründet. Ich habe das gute 12 Jahre selber gehabt. Ich habe sehr viel Erfahrung dort gemacht. Und ich habe bereits damals die Erfahrung gemacht, Männer kann es vergessen. Die stehen vielleicht 10 Meter weg und haben großes Maul, so wie ich das hier ja immer wieder sage. Also ich denke mir sowas nicht aus. Ja, das sind meine persönlichen Erlebnisse. Und ich habe ungefähr 1500 Festnahmen selber durchgeführt, nach dem Jedermann-Paragrafen in diesen 12 Jahren. Ich weiß ein bisschen, wovon ich spreche. Weißt du, ich bin wirklich jemand, der nur aus der persönlichen Erfahrung spricht. Ich denke mir solche Sachen nicht aus. Und die Jungs, die bleiben 10 Meter weiter stehen und quatschen dann daher. So, ey du, hör mal auf damit, was soll denn das? So, und dann beweg dich mal 2 Meter schnell auf die zu und dann siehst du, wie schnell die laufen. Die kannst du vergessen. Du brauchst dir, wenn du eine Straftat begehst, um den durchschnittlichen Mann keine Gedanken machen. Vielleicht ruft er die Polizei an, das wäre das Einzige, worum du dich kümmern solltest. Aber ansonsten brauchst du keine Sorge haben, er wird nichts tun. Hast du eine ganz hohe Wahrscheinlichkeit. Ich würde sagen 9-1, dass nichts passiert. Frauen hingegen, viel mehr Initiative. Die sind zwar der Situation in der Regel garantiert nicht gewachsen, die sind aber durchaus bereit, dorthin zu gehen, was dumm ist. Mädels macht es nicht. Und zwar nicht dumm im Sinne von doof, sondern es ist einfach nicht schlau. Das ist wirklich nicht schlau und das kann richtig nach hinten losgehen. Das ist auch nicht eure Aufgabe. Aber die gehen durchaus hin und fassen auch so einen Straftäter an. Wo ich mir denke, hossa, ja, die Eier könnten die ganzen Typen hier gebrauchen. Und wenn sie das nicht tun, dann dringen die auf jeden Fall auf umstehende Männer ein und sagen, hey, hier, tu mal was, unternimm mal was. Es geht überwiegend von Frauen aus, wenn solche Dinge tatsächlich dann mit Unterstützung von außen enden. Also Männer sind da hier in Deutschland eine absolute Katastrophe. Ja, ein ganz, ganz jämmerlicher, feiger Haufen mit natürlich Ausnahmen, die wir zum Glück haben, aber es sind viel zu wenige. Der Standardmann sollte eine ernstzunehmende Bedrohung für jeden potenziellen Straftäter sein. Er sollte körperlich dazu in der Lage sein, und das darf man ihm auch gerne ansehen, das tut überhaupt keinen Abbruch. Er sollte die Fähigkeiten haben, das heißt, er sollte trainieren, Selbstverteidigung trainieren. Und er sollte auch das Mindset haben, einfach mal wirklich für andere einzustehen, anstatt sich nur drum zu scheren, oh mein Gott, vielleicht werde ich dann angezeigt. Also das ist mir in der Situation völlig egal. Wenn ich sehe, wie irgendjemand etwas tut, was er nicht tun sollte, einfach mal so als Oberbegriff, dann werde ich da nicht einfach zugucken. Also wenn du hier an Gartenzaun pinkelst, ist mir das ziemlich egal. Ja? Ich meine so wirklich relevante Dinge, signifikante Dinge, die jemand anders zum Beispiel bedrohen. Ja? Da kannst du nicht damit rechnen, dass ich auf Distanz bleibe, weil ich Angst habe, dass du mich dann anzeigen könntest. Weil ich weiß, du wirst mich sowieso anzeigen, weil Gewalttäter sind immer Feiglinge und Feiglinge schreien immer, wenn es für sie nicht gut läuft, sofort nach der Mami, nach der Polizei und nach dem Anwalt. Ich habe das hunderte von Malen miterlebt. Es ist so lächerlich, weißt du? Die sind am Schluss auch nicht anders. Die wollen sich halt ausleben, die suchen ein Opfer, die suchen Schwächere und wenn das nicht funktioniert, dann werden sie auf einmal selber zum Opfer und sagen, der böse Mann hat mich gehauen. Ja, kann ich mitleben. Ist mir relativ egal, was dann passiert. Ich werde es nicht tolerieren, dass mir was passiert oder einem Menschen, der mir nahe steht, was passiert oder einer hilflosen Person da draußen. Punkt. Und ich habe es bewiesen. Ich weiß nicht, wie oft. Ja? Von daher kann ich da sehr entspannt solche Dinge behaupten, weil sie einfach real sind. Das haben wir alles nicht. Und dass die Straftaten insgesamt ansteigen, heißt nichts anderes, als dass wir ein gesamtgesellschaftliches Problem haben, in dem es offensichtlich nicht gelingt, jungen Menschen, denn alle Straftäter waren mal jung und hätten dort lernen sollen, wie man sich ordentlich verhält, wie man Respekt zeigt, wie man tatsächlich andere beschützt, anstatt einfach nur zu nehmen. Und ja, es wird immer Menschen geben, die diese Dinge tun. Aber wenn diese Zahlen kontinuierlich ansteigen, dann zeigt es doch, dass etwas mit einer Gesellschaft fundamental nicht in Ordnung ist. Und hier komme ich auf die Vorbildfunktion zurück und hier komme ich ganz besonders auf die Vorbildfunktion von Männern zurück, denn die fehlt. Ein guter Vater ist nicht einer, der irgendwie ein ordentliches Taschengeld zahlt und Sohnemann zum 18. ein schickes Auto hinstellt. Und ein guter Mann bist du auch nicht, wenn du Kinder machen kannst, sondern ein guter Mann bist du, wenn du echt nach einem echten Kodex lebst, wenn man sich auf dich verlassen kann in jeder Situation, wenn du für was stehst und wenn du ein echtes Vorbild bist. Und an Vorbildern haben wir mal einen massiven Mangel in dieser Gesellschaft. Aber sowas von, das ist ja entsetzlich. Ich würde mal sagen, auf weiblicher Seite sieht es nicht so viel besser aus, wenn ich mir die ganzen fetten Frauen anschaue, die da draußen rumlaufen, von denen die Kinder zuerst lernen, wie man sich ernährt und wie ein erwachsener Mensch so aussieht. Ja, das prägt alles die Kinder und wir wissen, alleine das zu sehen, verändert das Essverhalten, so wie wir wissen, dass das wenn Eltern rauchen, selbst wenn sie immer rausgehen, das trotzdem zu einer deutlich erhöhten Wahrscheinlichkeit führt, dass ihre Kinder später auch mal rauchen, einfach weil die das Verhalten immer wieder gesehen haben und diese Muster als Download ungefiltert in ihrem Gehirn abspeichern. Das ist eure Verantwortung. Ihr werdet die ganze Zeit beobachtet. Jeder von uns wird die ganze Zeit beobachtet. Und das, was eure Kinder sehen, determiniert, was aus diesen Kindern später wird und wie die sich verhalten werden. So, und da braucht ihr nicht so tun, als würde das niemandem was angehen. Doch, am Ende geht es nämlich uns als Gesellschaft sehr wohl was an. Das nennt man gesamtgesellschaftliche Verantwortung dann, nicht wahr? Also zumindest ist meine Interpretation. Ich kann nicht immer nur sagen, ja, ist alles meine Sache, aber die Gesellschaft muss. Jeder einzelne Mensch hier ist die kleinste Zelle dieser Gesellschaft. Und wenn jeder Einzelne meint, er muss gar nichts und er macht irgendwas, und dann haben wir am Schluss eben all die Probleme, die daraus erwachsen, wie ein Gesundheitssystem, was völlig im Eimer ist, nicht mehr bezahlbar ist, massiv überlastet ist. Und das geht zu 80% auf Kosten der ganzen fetten und kranken Menschen. Und die sind krank, weil sie fett sind. Punkt. Und das ist ein Fakt. So, das heißt, hier wird das System einfach nur ausgenutzt für die eigene Disziplinlosigkeit, für die eigene Verweichlichung, für die eigene Erwartungshaltung. Und alle anderen sollen sich dann drum kümmern. Ja? Alle wollen in einer sicheren Gesellschaft leben. Aber keiner hat die Eier, mal aufzustehen und was zu machen. Deswegen können ja diese Scharlatane in Berlin agieren, wie sie gerne möchten, und zwar seit Jahrzehnten. Weil keiner wirklich mal losgeht und sagt, nein, verdammt, was ist denn hier los? Wo sind denn unsere glorreichen, so nach Popularität gierenden Juristen, die endlich mal anfangen, Mitglieder der Regierung zu verklagen, weil sie kontinuierlich gegen ihren Amtseid verstoßen? Die haben aufs Grundgesetz geschworen, Schaden vom deutschen Volke abzuwenden. Die Frau Faeser tut das schon mal nicht und der Habeck tut das schon auch mal nicht. Und dann könnten wir hier noch ein bisschen weitermachen. Das ist wohl sehr offensichtlich. Ja, Frau Faeser beschränkt die Polizei immer mehr. Die Polizisten könnten nur noch kotzen. Die können gar nicht so viel fressen, wie sie gerne kotzen möchten. Die würden ihre Arbeit gerne ordentlich machen. Und die würden gerne die Bürger ordentlich beschützen. Und ich meine das jetzt nicht herablassend oder despektierlich, aber die betteln seit Jahren um mehr Mittel für mehr Personal, für bessere Ausrüstung. Das ist die gleiche Scheiße wie bei der Bundeswehr. Also die Leute, die uns beschützen wollen, denen drücken wir nicht mal ordentliches Material in die Hand. Die kriegen kein ordentliches Schießtraining und so weiter. Das müssen die selber machen. Wenn ein Polizist wissen will, wie man sich ordentlich verteidigt, dann muss der privat sein Kampfsporttraining finanzieren. Und er muss auch privat im Schießverein seine Munition kaufen und Schießen trainieren. Weil was die behördlich geliefert kriegen, ja, dienstlich geliefert heißt das, das kannst du vergessen. Die gehen vielleicht zweimal im Jahr wirklich zum Schießen in aller Regel. Und dann sollen die aber uns in jeder Situation verteidigen. Und wir verlassen uns darauf. Warum? Na, weil uns Leute wie Mama Merkel und Frau Faeser gesagt haben, wir dürfen uns darauf verlassen. Und wir müssen uns darauf verlassen. Wir dürfen selber gar nichts. Wir sollen hilflos und wehrlos sein. Dann sind wir die besten Bürger überhaupt. Und deswegen sind wir einfach Opfer. Das ist das, was diese Kriminalstatistik tatsächlich transportiert. Ja. Und ich finde es absolut richtig, dass die Innenministerin auch erwähnt hat, dass die Polizei auch unsere Unterstützung braucht. Das brauchen sie garantiert. Und die sollten sie auch bekommen. Allerdings ist natürlich auch so ein bisschen spürbar, dass die mittlerweile so frustriert sind und so desillusioniert, dass die häufig selber keinen Bock mehr haben. Und das erlebe ich hier in Hamburg auch immer wieder, wo man sich denkt, naja gut, so ein bisschen mehr durchgreifen wäre jetzt ganz schön. Aber nun, das sind die Effekte, die du dann erwarten kannst. Also du unterminierst so ein System, du hüllst es komplett aus auf Dauer, wenn da einfach nicht genügend Rückgrat ist und wenn auch die Leute, die tatsächlich sich um die ganze Scheiße kümmern müssen, wie zum Beispiel unsere Polizisten und in zunehmendem Maße auch Rettungskräfte. Ich bin in der Notaufnahme damals auch schon bedroht worden. Mir sind Schläge angedroht worden. Ich bin mit dem Tode bedroht worden. Ich war deswegen auch vor Gericht. Ja, um solche Leute nicht einfach frei rausgehen zu lassen. Also ich kenne das alles selbst. Und es ist nicht okay. Und woran liegt es? Es liegt daran, dass diese Gesellschaft insgesamt zu weich ist. Komplett verweichlicht. Ja, deswegen fällt dieses Land in eine Schockstarre. Wir wissen nicht, was wir machen sollen. Ist alles so schlimm. Im Zweifel gehen wir nach Ausland. Ja, einfach wegrennen. Das sinkende Schiff verlassen. Das ist die Lösung. Ja. Das sind immer die absolut wertvollsten Individuen, die gleich mal so reagieren. Ja? Deswegen kaufe ich grundsätzlich nichts bei Unternehmen, die zum Beispiel in Dubai ihren Sitz haben oder in Zypern oder Bulgarien oder sonst irgendwo, das sind alles nur Steuerflüchtlinge, die einfach hier ihren Aufgaben nicht nachkommen wollen. Und nee, ich finde die Steuer nicht okay für Unternehmen und Unternehmer. Ich finde es überhaupt nicht okay. Ich finde sie viel zu hoch und das unterminiert natürlich auch unsere Wirtschaft. Aber nichtsdestotrotz kann man damit umgehen. Und es gilt immer noch der alte Spruch meines ersten Coaches damals, der gesagt hat, dir sind die Steuern zu hoch, dann verdien mehr Geld. Ja, ne? Das andere ist einfach nur knappheitsbasiertes Denken. Immer wenig. Oh, ich will kein Bargeld mehr akzeptieren und auch keine Kartenzahlung, weil das kostet mich zu viel. Und wenn ich das nicht mehr bezahlen müsste, dann könnte ich die Preise senken für meine Kunden. Nee, Preise senken ist keine gute Idee. Never fucking ever, gerade jetzt nicht. Preise erhöhen wäre das Richtige zu tun, um dann auch solche Kosten abwickeln zu können, kalt lächelnd und diesen bequemen Service für die Kunden liefern zu können, anstatt jetzt loszugehen, wie ich es heute erst gelesen habe, und dann Bitcoin einzuführen. Du kannst mit Bitcoin nicht wirklich was kaufen. Es macht doch keinen Sinn, weil heute kriegst du ein Brötchen dafür und morgen würdest du 5 Brötchen dafür kriegen oder heute 5 und morgen keins. Ja, weil der Kurs ständig so schwankt. Es ist doch völliger Nonsens. Das sind so Gedankenakrobatiken, wo ich mir denke, Leute, das geht am grundsätzlichen Thema vorbei. Das grundsätzliche Thema wäre unternehmerisch zu lösen, nämlich lass mir ein paar Eier wachsen, mach ordentliche Preise, kommuniziere das ordentlich, hab ein ordentliches Marketing, eine ordentliche Außendarstellung und dann sind die Leute bereit, gutes Geld für meine Produkte zu bezahlen und alle sind am Schluss happy. Die Kunden sind happy, mein Team ist happy, ich bin happy, alle sind happy, 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 happy. Das wollen doch immer alle glücklich sein die ganze Zeit, oder? Stattdessen wird nur geguckt, wo kann ich was knapsen, wo kann ich was wegnehmen, wo kann ich was sparen, wo kann ich mich zurückhalten, wo kann ich einfach mal still sein, wo passiert mir nichts, wo bin ich sicher, ja? Es kotzt mich an. Auf dieser Welt ist noch nie was gewonnen worden, wenn wir einfach nur auf sicher spielen. All die Leute, die ihr alle so bewundert, egal welchen Namen du jetzt reinwirfst, alle die haben massive Risiken auf sich genommen. Alle die waren bereit, all in zu gehen. All die waren bereit, komplett dabei zu scheitern. Nicht wenige davon sind erst ein paar Mal gescheitert, bevor sie dann da waren, weil sie durch das Scheitern so viel gelernt haben. Das sind alles Erfahrungen, die euch verwehrt bleiben. Und dann hast du ein Land, das an einen Punkt kommt, wo nichts mehr funktioniert mit dem gigantischen Behördenapparat, weil wir das zugelassen haben, mit Politikern, die außer Lügen nichts können, die korrupt sind ohne Ende und die stammen aus unserer Mitte. Ich werde nicht müde, das zu erwähnen. Die haben wir als Gesellschaft erzeugt und dahin kommen lassen. Die sind nicht plötzlich hier runtergebeamt worden und haben den Laden übernommen, ne? Also da müssen wir alle mal ganz schön die Füße stillhalten. Deswegen liegt es an uns, an dir und an mir, die Dinge zu verändern, für uns selber erstmal und dann in unserem direkten Umfeld und dann andere Leute zu inspirieren. Das passiert nämlich, ja, damit sich sowas ausbreiten kann. Aber wenn das natürlich nur so einzelne Schlaglichter sind, ewig weit voneinander isoliert, hier blippt mal eins auf und da blippt mal eins auf und dann sieht man da hinten noch was funkeln, ja, da kommt natürlich kein Momentum zustande, sondern es muss sich wie so ein Flächenbrand ausbreiten, wie Corona ausbreiten und das tut es. Neue Meinungen, neue Einstellungen, neue Mindsets sind infektiös, wenn sie Sinn machen. Und das macht für die Menschen Sinn, sie sehen es bloß nicht, deswegen glauben sie nicht, dass sie es selber könnten. So, also wäre es tatsächlich doch die Aufgabe jedes Einzelnen. Und das ist für mich tatsächlich eine Aufgabe für Männer in erster Linie. Gar nicht, weil ich nicht glaube, dass Frauen das nicht können, sondern ich glaube, das kann man von uns erwarten. Ja, wir halten diese Gesellschaft am Laufen, das wollen wir nicht vergessen. Wir machen all die Jobs, die dieses Ding hier am Laufen halten. Und dann sollen wir einfach weiter wie Sklaven akzeptieren, wie mit uns umgegangen wird, das glaube ich nicht. Und einfach, um das an dieser Stelle mal zu sagen, ich weiß, es klingt extrem hart, wenn ich sage, Deutschlands Männer sind Pussys. Und das meine ich tatsächlich auch so. Aber, so gut wie keiner von denen hat sich primär dafür entschieden. Die haben dann gelernt, das zu akzeptieren und dann ist es natürlich auch geil, sich da drin zu sonnen, weil du hast halt so viel weniger Probleme, weil du bist ja so formbar und du bist ja so anpassbar und irgendwann kannst du dir gar nicht mehr vorstellen, dass es Sinn machen könnte, sich anzustrengen, weil das fühlt sich dann so komisch an. Naja, und dann hast du halt den Status aktiv etabliert. Aber am Anfang kriegst du das erstmal beigebracht. Du wirst in Watte gepackt, ja, und dir wird gesagt, was du zu tun hast, wie du dich benehmen sollst und wann du ein braver Junge bist, nämlich wenn du wie ein kleines Mädchen bist. Und dann kriegen wir sowas am Schluss. Also ist mir schon klar, dass das kein böser Wille ist und keine direkte Intention. Oh, ich möchte gerne eine Pussy sein. Ja, dass wir uns ganz richtig verstehen. Das entbindet aber keinen einzigen davon, endlich diese Entscheidung zu treffen, zu sagen, nein, Schluss damit, Schluss mit dieser ganzen weichgespülten Scheiße, Schluss mit dieser ständigen Opferhaltung, ständig mit diesem ständig erwarten, ständig mit dem Finger zeigen, nur angepisst sein, nur aggressiv sein, nicht nachdenken wollen, das Weltbild nicht erweitern wollen, nicht mal andere Meinungen akzeptieren wollen, nicht drüber nachdenken wollen, sondern nur bäh, 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 bäh. Und ich bin der Größte. Leute, so funktioniert der Scheiß einfach nicht. Die Kriminalstatistik ist ein Aspekt. Infrastruktur ist platt. Ja, an allen Ecken und Enden krankt dieses Land so unfassbar. Das ist der kranke Mann Europas. Und so kommen wir nirgendwo hin. So kommen wir auch unternehmerisch nirgendwo hin. So kommen wir volkswirtschaftlich nirgendwo hin. Die Jungs in Berlin verbraten die Kohle noch und nöcher. Wir haben gigantische Schulden. Die sind als Sondervermögen deklariert. Die EZB kriegt es nicht auf die Reihe, die Frau Lagarde weiß auch nicht, was sie tun soll. Ja, die sind alle nur voneinander abhängig, weil das Ganze natürlich von bestimmten Interessengruppen gesteuert wird. Die EU ist das Schlimmste, was uns jemals passieren konnte. Von der lassen sich gerade die Deutschen gängeln ohne Ende. Ja, weißt du, wenn man sich das alles so anguckt, da könnte man auch meinen, ja, besser heute auswandern als morgen. Aber eine Gesellschaft kann sich ja verändern, nicht wahr? Wir haben das schon oft gesehen. Und dafür braucht es weder Revolutionen noch Guillotinen noch Volksaufstände, sondern es braucht einfach mal gezielte Veränderung des Einzelnen und auch unter Umständen mal Widerstand des Einzelnen gegen bestimmte Dinge. Und das Beziehen von Position in einzelnen Fällen, das braucht es wohl auch. Und nicht mehr zu sagen, da könnte eine Konsequenz auf mich lauern, das mache ich nicht. Na, lieber mal nichts sagen. Oh, wer weiß, nein, da kriege ich bloß Probleme. Oh, nee, da kriege ich bloß Ärger. Oh, nee, da ist der Chef sauer auf mich. Dass der Chef nicht sauer sein sollte, ist eine andere Geschichte. Der hat einfach keine Ahnung von Führung. Aber das ist halt nicht das Thema, sondern einfach auch mal herauszufinden, wie man vielleicht mit dem Chef reden muss, damit er einem zuhört. Das nennt man Extreme Ownership. Das ist eins der zentralen Konzepte, die ich lehre in meinen Trainings, in meinen Mentorings. Ja, weil ich halte es für wichtig, mehr Männer zu erzeugen. Und ich bin einer von denen, die bereit sind, das zu tun. Und ich tue das schon viele Jahre. Und es ist nicht so easy, das einfach alles mal abzustreifen, weil dein ganzer Bekanntenkreis, dein ganzer Freundeskreis, deine ganze Welt besteht genau aus solchen Leuten. Ansonsten besteht es aus anderen Leuten. Wenn du in der Welt von harten Jungs lebst, herzlichen Glückwunsch. Finde ich klasse. Wenn du jetzt noch moralisch, ethisch, verantwortungsvoll damit umgehst, bingo, dann bist du genau einer von denen, auf die ich Bock habe, die wir brauchen und die deutlich mehr ihre Position vertreten sollten und die deutlich offener zeigen sollten, wer sie eigentlich sind und wofür sie stehen, damit andere das sehen können und damit andere für sich die Entscheidung treffen können, ja, will ich auch. Will auch so sein. Finde ich geil. Finde ich total super. Und der traut sich das, warum ich nicht. Und solche Gedanken entstehen. Denn wenn wir einfach nur weiter zugucken und darauf hoffen, dass irgendjemand das schon regelt, naja, merkst du selber, oder? Das läuft gerade nicht. Die Politik kriegt es nicht hin, die wollen es doch gar nicht wissen. Die reden sich die ganze Welt sowieso so schön, wie sie ihnen gerade passt. Ne? Für die gilt ja nur das, was sie glauben wollen. Ne? Weil nicht sein darf, was nicht sein kann. Das ist irgendwie so hier das kleine Glücksbärchen-Wunderland, in dem die alle leben. Ich weiß nicht, was da so passiert. Mit unserer Welt hat das nichts zu tun. Und ich meine, Was sollen wir machen? 30 Millionen Polizisten einstellen, damit auf jeden aufgepasst werden kann die ganze Zeit? Das kann es doch nicht sein. Das kann auch nicht Sinn der ganzen Sache sein. Und das ist doch nichts, was sich irgendjemand wünschen würde. Auch die Polizei nicht. Ja? Aber wir sollten doch selber in der Lage sein, vernünftige Sicherheit in dieser Gesellschaft zu etablieren, ohne dass ständig irgendein Beamter hinter uns steht. Nicht wahr? Und wenn ich mir dann solche Zahlen anhöre und vor allen Dingen, also das will ich einfach nochmal herausheben, was mich am meisten enttäuscht hat, nicht geschockt, sondern enttäuscht hat, ist wirklich der Fakt, dass die Hälfte der Frauen sich einfach nicht mehr sicher fühlt in diesem Land. Und Deutschland wird doch, glaube ich, als sehr sicheres Land empfunden. Pustekuchen. Das ist unsere Aufgabe. Das ist deine Aufgabe, das ist meine Aufgabe. Dass eine Frau automatisch weiß, da hinten steht ein Mann, hier brauche ich keine Angst haben. Und nicht andersrum. Oh, da hinten steht ein Mann, ich sollte mir Sorgen machen. Wer weiß, was der tut? Wer weiß, was der will? Wer weiß, was mir passiert? Ich möchte das nicht. Das ist absolut nicht in Ordnung. Und deswegen ist das eine Bankrotterklärung an uns. Das ist ein Weckruf an alle. Das ist nicht ein Weckruf an die Politik. Das ist jetzt journalistisch sehr schön auszuschlachten. Aber das ist auch an die Politik natürlich. Aber es ist ein Weckruf an uns alle. Es ist ein Weckruf, Verantwortung zu übernehmen, nicht mehr wegzuschauen, für etwas einzustehen. Und das fehlt uns in diesem Land. Hier steht so gut wie niemand noch für irgendetwas. Und wenn du für nichts stehst, naja, dann bist du halt beliebig und austauschbar. Und wenn es nichts gibt, wofür du bereit bist, zu opfern, dann gibt es auch nichts, wofür es sich lohnt zu leben. Punkt. Aufgabe des Tages. Was könntest du tun, um für mehr Sicherheit für die Menschen in deinem Leben zu sorgen? Ab heute. So, mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Wenn es dir gefallen hat, dann sag es doch bitte weiter, teile diesen Podcast und hinterlass mir doch bitte, egal auf welchem Portal du diesen Podcast gehört hast, eine Bewertung. Das hilft mir sehr und vor allen Dingen hilft es anderen dabei, diesen wertvollen Podcast zu finden und ihn auch weiterzugeben.